Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floro.
Gelebte Musikgeschichte, der ist unglaublich wichtig gewesen für diese ganze Region. Die berühmten Sun Studio. Da sind fantastische Soul-Bands, Blues-Bands. Ich meine, die Beatles ist die Heimat des Blues. Vom Beginn der Sklaverei bis zum Tod von Martin Luther King.
Hallo Florian.
Hey Holger.
Walking in Memphis.
Walking in Memphis.
Das heißt, wir gehen spazieren durch Memphis oder was sonst noch?
Wir haben in unserem Podcast einen kleinen Spaziergang durch Memphis. Gemeinsam mit Julia Üding, einer absolute Expertin, die da wirklich jeden Stein kennt und die neben den bekannten Attraktionen von Memphis auch uns in Stadtteile und zu Attraktionen führt, die ich vorher nicht kannte und ich war schon mehrmals dort.
Klasse, da können wir ja gespannt sein.
Das sind wir.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Meine Reise USA. Heute führt uns unsere Reise nach Memphis und unsere Expertin hier im Studio ist Julia Üding, die Stadt seit mittlerweile 8 Jahren vertritt, richtig?
Genau so ist es. Hallo, ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ja, hallo Julia. Memphis liegt, das weiß, glaube ich, jeder noch in den Südstaaten. Kannst du es ein bisschen näher lokalisieren für uns?
Dadurch, dass die Amerikaner ja immer dieses Komma-Staat machen, ist das, weiß man dann oft, ne? So, ja, Memphis, Tennessee, sagt ja. Man halt immer in irgendeinem Satz. Ne?
Aber Tennessee ist groß.
Aber Tennessee ist groß.
Hat sogar mehrere Zeitzonen. Ja, genau. Wo in Tennessee eigentlich genau?
Ja, also im Westen von Tennessee und zwar im westlichsten Westen.
An der Grenze zu Arkansas.
An der Grenze zu Arkansas und zu Mississippi.
Ja.
Also in Mississippi ist man auch in einer Viertelstunde, wenn man aus Memphis rausfährt oder sogar noch schneller. Und Tennessee ist ja, kann man ja ganz gut so in 3 Teile aufteilen, den Westen, die Mitte und den Osten. Und der Westen ist halt schon wirklich ziemlich flaches Land. Also da waren Baumwollfelder, das ist jetzt heute nicht mehr so richtig so, so viel Agrarwirtschaft, aber es sind halt, ist flaches Land. Und Memphis liegt da auch in diesem flachen Land direkt am Fluss Mississippi.
So, ich würde also jetzt Memphis vermutlich in eine Südstaatenreise einbauen. Da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden, was sich da empfiehlt. Wie lange sollte man für Memphis einplanen? Denn wir wollen ja natürlich darüber reden, was man dort erleben kann. Wie lange sollte man einplanen?
Ich würde für Memphis immer 3 Nächte einplanen. Und du sagst es gerade schon, wenn man dann eine Südstaaten-Rundreise macht, dann sind 3 Nächte an einem Punkt oft viel für Leute. Das reißt einem dann irgendwie ein Loch rein in seiner Reiseplanung. Aber 3 Nächte bedeutet halt einfach 2 volle Tage. Und die sollte man für Memphis definitiv einplanen.
Was würdest du als erstes empfehlen? Was gehört zu Memphis dazu? Was darf man auf keinen Fall verpassen?
Ich weiß, worauf du anspielst. Das ist halt schwer. Ja, klar. Also Graceland ist einfach ein ganz großes Teil. Die Heimat, das Haus von Elvis Presley, das er da mit 22 Jahren für sich und seine Eltern gekauft hat damals. Und Graceland ist ja nicht nur sein Haus, sondern mittlerweile ein riesiger Komplex geworden.
Gerade vor ein paar Jahren ist es nochmal ausgebaut worden.
Ja, für, ich glaube, 23, 24 Millionen, also wirklich groß nochmal umgebaut worden. Wie gesagt, nicht das Haus selber. Wer schon mal in Graceland war, der weiß, dass die Museen und das, wo man ankommt, im Prinzip von dem Haus selber, von Graceland selber durch eine Straße getrennt ist. Und und das ist alles unberührt geblieben, dieses Haus. Das sieht auch tatsächlich noch so aus wie damals, oder?
Also das absolut. Das hat noch das Art mit Elvis sozusagen. Ja.
Sie haben das halt alles erhalten. Was sich leider verändert, ist der Memorial Garden, wo die Familien, immer die neuen Familienmitglieder begraben werden.
Ja.
Da kommen halt leider immer wieder welche dazu, aber genau, auf der anderen Seite, der Welcome Center sozusagen, das ist jetzt riesengroß und man hat wirklich mehrere Hallen, Museen, man hat mehrere Restaurants, ich überlege gerade, es sind aber glaube ich 3 Stück Restaurants, Cafés und natürlich unzählige Giftshops.
Und es gibt ein großes Resort-Hotel, was auch dazu gehört mittlerweile, ne?
Ist im Grunde genommen auf der Seite da, wo auch Graceland selber, also das Haus, die Menschen selber ist, daneben dann nochmal, da kommt man, das kann man aber nicht, also dazwischen kann man nicht gehen sozusagen. Aber da ist jetzt das Guesthouse bei Graceland vor ein paar Jahren eröffnet worden und hat fast 500 Zimmer, ist komplett Elvis gebrandet, ist aber wirklich, ich finde, sehr geschmackvoll gemacht worden. Und ja, die sagen so ein bisschen lustig, weil sie sagen immer, Elvis Presley wollte immer gerne ein Guesthouse haben. Ein Haus für seine Gäste und jetzt hat er seine engsten 500 Kanäle.
Hat er doch eine ganze Menge Gäste, genau. Ja, unabhängig davon, ob ich jetzt dort übernachte, was kann ich in Graceland alles sehen? Du sagst schon ganz richtig, dass ich sehe Graceland selber, das Haus, in dem er gelebt hat, das er selber auch so gestaltet hat oder hat gestalten lassen. Im Besucherzentrum gibt es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, unter anderem ganz schicke Autos, die er besessen hat. Ne?
Das ist ja, überhaupt Fahrzeuge und auch Flugzeuge. Ja. Also seine Fahrzeuge, sei es der Golfbuggy, mit dem er da im Garten rumgepäst ist. Also es gibt natürlich auch viele Videos, wo man das dann sehen kann. Seine Autos, seine Boote, also alles Mögliche, was er an Fahrgerät hatte. Die Lisa Marie, sein Flugzeug, kann man auch besichtigen. Und man fängt halt immer an mit dem Haus selber und es gibt dann, man bekommt so ein iPad, das ist aber eine Audiotour, die auch auf Deutsch ist und da geht man dann durch dieses Haus durch. Die obere Etage ist abgeschlossen für Gäste, man geht unten durch, aber man geht durch den berühmten Jungle Room und so weiter und dann wird man halt zurückgebracht und geht dann durch die ganzen Museen durch. Ein Museum ist nur seine Jumpsuits und überhaupt Outfits. Dann ist natürlich auch ein Museum jetzt, also eine der Hallen als Museum, ist jetzt über den Film, der letztes Jahr in die Kinos kam, der Baz Luhrmann Elvis-Film. Hast du den gesehen?
Sehr schöner Film, ganz toller Film. Ich bin gar kein großer Elvis-Fan, aber den fand ich absolut faszinierend.
Ja, halt sehr, so wie Baz Luhrmann halt seine Filme macht. Ja. Ne? Aber da gibt es natürlich jetzt auch was drüber. Dann gibt es einen Kinosaal, wo man auch Sachen sich angucken kann. So ist das halt aufgebaut. Wie gesagt, man geht immer raus durch irgendeinen Gift-Shop.
Das ist typisch amerikanisch, das kennen wir.
Gesetz.
Aber ich würde mal sagen, man muss jetzt gar kein großer Elvis-Fan sein, aber das muss man einfach gesehen haben, das muss man sich anschauen, weil es einfach so, es ist lebendige Musikgeschichte, schon sehr beeindruckend.
Also wenn man in Memphis war und nicht Graceland gesehen hat, dann hat man nicht nur nicht die Stadt gesehen, finde ich, sondern die ganze Umgebung nicht, weil Elvis ist in Tupelo, Mississippi geboren. Und dann hat er eigentlich auch in jedem Südstaat ja irgendwas gemacht. Ne? In Louisiana kommt das Elvis has left the building her. Er war ja da überall und war viel in Nashville nachher und so. Also der ist einfach, wie du sagst, gelebte Musikgeschichte. Der ist unglaublich wichtig gewesen für diese ganze Region. Und ich finde, man muss gesehen haben.
Und dann haben wir jetzt schon den Einstieg über Elvis und dann kann man die gelebte Musikgeschichte eigentlich weiter nachvollziehen, weil es gibt da zum Beispiel berühmte Studios in Memphis, die man auch besichtigen
kann. Genau. Also ich würde auch immer, das noch eins dazu, wie lange man für Graceland braucht. Das kommt wirklich ein bisschen drauf an, wie viel Fan man ist. Es gibt Menschen, die fahren zur Elvis Week und die gehen dann 5 Tage jeden Tag dahin.
Ja.
Für Normalsterbliche würde ich da einen halben Tag einrechnen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich immer 2 volle Tage für Memphis empfehle. Ja. Weil, wenn man das macht, das einem halt einfach einen kompletten halben Tag Cloud in Anführungszeichen, ja, belegt, oder halt belegt. Ja, danke, das ist das positivere Wort dafür.
Ja.
Genau, und dann würde ich, wenn ich würde Graceland auch morgens machen, weil man dann einfach da auch noch vielleicht ein bisschen durchhuschen kann, bevor es wirklich voll wird. Und durch diesen Baz Luhrmann-Film ist es mittlerweile auch einfach richtig voll in Memphis.
Ja.
Und natürlich in Graceland speziell. Und dann würde ich mittags mich aufmachen zum sogenannten Edge District.
Mhm.
Und da könnte man ein kleines Lunch nehmen. Mhm. Und dann gibt es da die berühmten Sun Studios.
Da gibt es ja ganz berühmte Bilder davon mit Elvis und mit Johnny Cash und alles Mögliche.
Das war dann nachher, ne?
Ja.
Also das war dieses berühmte Million-Dollar-Quartett.
Ja, genau.
Und ich krieg sie nicht alle zusammen. Kriegst du sie zusammen? Es war Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Elvis Presley und
Roy Orbison.
Ja, nee.
War nicht?
Was?
Egal.
Oh Gott. Du, wir beide müssen es eigentlich wissen, ne? Ja, okay. Ich muss das vor allem wissen, weil ich so oft schon vor diesem Bild gestanden habe. Egal. Und jedenfalls, die Sun Studios waren halt das, wo Elvis Presley seinen ersten Nummer 1-Hit aufgenommen hat.
Ja.
It's Alright, Mama.
It's Alright, Mama.
It's Alright, Mama. Okay. Ja. Und die Führung, die man da macht, ist cool, würde ich sie machen.
Ist ja relativ klein, diese Sun Studios.
Die Sun Studios sind klein und es ist halt überhaupt gar nicht modernisiert. Also es sieht genauso aus wie
vor 50, 60 Jahren. Ne?
60 Jahren, genau. Ja, und ja. Die Führung wird immer von jungen Leuten gemacht, die selber Musiker sind, auch alle sehr exzentrisch irgendwie. Mhm. Also Charaktere, die dann einen da rumführen. Ich finde es immer ganz besonders süß, wenn sie dann so eine Light-Switch immer hoch und runter machen und es geht so eine Glühbirne an und aus und sie sagen, das ist ihre ganze Special Effects, die sie im Studio haben. Ja, und so ist es halt auch.
Ja.
Also, es gibt keine Special Effects.
Ja.
Was aber toll ist, dass man dadurch halt wirklich auch in dem Studio steht, wo, wie gesagt, nicht nur Elvis, sondern auch Johnny Cash etc. aufgenommen haben.
Also auf historischem Grund.
Wirklich auf historischem Grund. Mhm. Sie sagen auch, das ist eins der originalen Mikrofone, die man dann auch halten darf. Weiß ich jetzt nicht, aber
Ich habe damals mal ein Foto da gemacht, dass diese alten Mikrofone, die man kennt, diese gewölbten.
Ja. Also ich glaube es, aber vielleicht möchte ich es auch glauben.
Man möchte es glauben.
Genau. Wenn man da ist, möchte man es definitiv
ganz
glauben.
Genau. Ja.
Ja, und da kann man halt auch wirklich nur eine geführte Tour durchmachen. Und die ist immer um halb.
Ja.
Das muss man wissen, muss man ein bisschen früher da sein, kann man auch gar nicht reservieren. Und direkt gegenüber ist ein neues Museum entstanden. Und das finde ich einfach so als Tipp, wenn man da hinfährt und dann vielleicht noch eine Stunde warten muss, um die Führung zu machen, dann geht man gegenüber in das Edge Motor Museum.
Okay.
Das ist relativ neu, vielleicht ist es seit 2 Jahren. Es hat während der Pandemie aufgemacht und da hat man halt Oldtimer besonders und da steht auch irgendwie ein alter Tesla und so drin. Und das ist schön, um sich so ein bisschen die Beine zu vertreten, wenn man jetzt nicht totaler Autofan ist, dann muss man da sowieso hingehen. Aber bis man dann halt die Führung in den Sun-Studios machen kann.
Wenn man schon mal in der Ecke ist, genau.
Genau, richtig. Mhm. Und direkt nebenan ist auch eine Brauerei und also für ein Lunch und so, das wäre dann alles möglich.
Memphis ist aber nicht nur Musikgeschichte, sondern Memphis ist auch ganz viel aktive Musik. Ich kann ganz viel erleben. Wenn ich Musikfan bin, wo würde ich in Memphis sonst noch hingehen? Was würdest du vorschlagen?
Ja, also in Memphis, genau, Live-Musik irgendwie an jeder Ecke, aber natürlich ganz besonders auf der Beale Street. Mhm. Die berühmte Beale Street, da kann man tagsüber hingehen, aber besonders ist sie halt dann doch abends und die sperren die ab, die Beale Street, also ein Teil der Beale Street, wo viele von den Musikläden sind. Und dann kann man da auch tatsächlich, ist auch so eine Open Container Policy, also dass man da auch ein Getränk mit rausnehmen darf auf diesen Straßenabschnitt.
Was ja normalerweise in den USA nicht möglich ist, ne?
Es kommt immer mehr, ne? Dass man es so ein bisschen versucht, so bestimmte Gegenden so zu machen, aber da ist es halt auch schon länger so. Mhm. Da sollte man auf jeden Fall zum Beispiel in den B.B. King Club gehen. Da sind fantastische Soul-Bands, Blues-Bands. Aber am Ende des Tages muss man einfach reinhören, gucken, was einem gefällt. Meistens ist es umsonst, aber oft auch mit einem sogenannten Cover-Charge, nennen die Amerikaner das. Das sind dann $5 oder 10, die man als Eintritt bezahlt. Ja.
Aber Blues und Soul sind eigentlich die vorherrschenden Musikrichtungen, die man da zu hören bekommt.
Ja, es gibt auch ein bisschen Rock'n'Roll oder Rock grundsätzlich. Wie gesagt, da sind so viele Bars oder Kneipen, ich wollte gerade Kneipen sagen, aber so ein deutsches Wort. Da sind schon auch einfach verschiedene Bands dann.
Juke Joints sagt man, glaube ich, auch, ne?
Ja.
Oder ist das nicht?
Das ist dann, also unter einem Juke-Joint stelle ich mir eher wirklich so eine Kaschemme vor, so ein bisschen. Das sind sie nicht.
Die gibt es aber auch. Die gibt es aber auch, aber eben nicht auf der Beale Street. Nee. Ich habe mal eine Führung mitgemacht, wo mich ein Kenner der Musikszene dann auf mich rausgefahren hat zu mehreren dieser Juke-Joints, wo du dann auch wirklich teilweise mitten am Tag einige farbige Musiker zum irgendwelche Blues jammen lässt und das ist irre.
Ja.
Das ist auch ganz, ganz toll.
Ja, absolut. Ja. Und dann gibt es halt auch noch einen anderen Teil in Memphis. Das ist, also die Beale Street liegt wirklich downtown. Downtown liegt am Mississippi. Und dann gibt es aber in Memphis auch Midtown. Da ist dann zum Beispiel bekannt der Overton Square. Mhm. Da sind verschiedene Restaurants, Bars, Boutiquen. Da ist ein ganz neues Hotel, The Memphian, ein sehr cooles Hotel mit einer tollen Rooftop-Bar auch. Und da gibt's aber auch den berühmten Lafayette Music Room. Und da kann man Abendessen oder auch Mittagessen und hat oft auch Livebands dabei. Also muss man sich am besten immer ein bisschen vorher informieren, weil manchmal nehmen die dann auch einen Eintritt oder sind auch voll einfach, oder es ist ein Konzert und man kann gar nicht richtig rein. Aber meistens ist es ein ganz normales Restaurant mit Live-Musik dabei.
Toll.
Und ich muss da noch was zu sagen, nämlich in der Nähe vom Overton Square gibt es dann noch den Overton Park mit der Overton Shell.
Und da gibt es eben auch Live-Musik.
Und da gibt es nämlich auch Live-Musik, also zu dem Thema Live-Musik. Und die Overton Shell, weißt du, was da passiert ist?
Nein.
Da hat Elvis sein erstes Konzert gegeben.
Ah, okay.
Genau. Und die hieß, das ist halt so eine Musikmuschel, ne? Wie man sie so kennt. Und in den Sommermonaten ist das besonders schön, weil man da, ich glaube von Mittwoch oder Donnerstag, bis Sonntag ist da oft Live-Musik, es kostet aber nichts. Und ich habe das schon gemacht in den Sommermonaten, dass ich dann eine Picknickdecke mitgenommen habe und ein Picknick, was zum Snacken und zum Trinken und dann da einfach mich hingesetzt habe und Musik gehört habe.
Schön, das kenne ich noch gar nicht.
Toll, ja,
das klingt wirklich gut.
Ja.
Was man dann als Musikfan auf jeden Fall noch mitnehmen sollte, wenn man die Zeit dazu hat, ist Stax.
Ja, das ist das andere Studio berühmte Studio in Memphis. Ist aber nicht wie die Sun Studios, was ja hauptsächlich für Rock'n'Roll bekannt war, ist es ein Soul-Studio.
Mhm. Ja. Und ist ganz groß ausgebaut worden mittlerweile. Es ist ja wirklich so ein Museum, ist fast der falsche Ausdruck, bis zum Erlebniszentrum, kann man fast sagen. Ne?
Ja, ja, genau. Also die Stax Recording Studios, so nennt es sich. Ist wieder so ein interaktives Museum, wie wir das oft auch in den Südstaaten besonders haben oder in ganzen USA.
The first reason is just it's a really good way to learn about Memphis history in general, as well as civil rights history, because each story ties into one another. The Lorraine Hotel, which was the site of Martin Luther King's shooting, was also a famous spot for a lot of the Stax artists to write their songs and come up with ideas that they would bring and eventually record. Knock on Wood was written there by Eddie Floyd, and so was In the Midnight Hour by Wilson Pickett, and Booker T and the MGs would put together a lot of their songs there.
Daneben ist auch die Stax Academy, weil das Stax Music Studio liegt tatsächlich auch in einem sozial schwächeren Viertel von Memphis, und das Stax Academy gibt halt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihr Talent für Musik zu entwickeln. Das ist ganz toll, ja. Also das unterstützt man damit auch noch. Und jeder, der Soul-Fan ist, der muss da halt sein. Otis Redding hat da seine ersten Schritte gemacht, so, ne? Also das war historisch, war das ein ganz großes Thema für Memphis und aber auch für die ganze Region, weil bei Stax machten halt Schwarz und Weiß in den 50er, 60er Jahren Musik zusammen. Und das gab es damals nicht, dass die zusammenarbeiteten. Ne? Und da war über die Musik hinweg, war das alles egal, beziehungsweise wurde ja gefördert, dass das zusammen passiert.
Und schön.
Ja, das ist ein guter Teil dieser Geschichte, der nicht so schönen Geschichte.
Ja, ja. Dazu kommen wir gleich noch zu der nicht so schönen Geschichte. Ja. Aber ein Museum fällt mir noch, das Rock'n'Soul Museum gibt es auch noch, ne?
Entschuldigung, jetzt habe ich kurz getrunken. Ja, das Rock'n'Soul Museum, wenn man so viel redet.
Ja, sehr gut.
Das Rock'n'Soul Museum, genau, das gibt es auch. Das ist in der Nähe von der Beale Street, direkt am FedEx-Stadion. Ich wollte gerade schon Studio sagen, ich bin schon so in der Studiowelt. Am FedEx-Stadion, wo man halt auch, wenn man sportbegeistert ist, gut was gucken kann oder auch Konzerte. Und das Rock'n'Soul Museum, das ist ein Museum, da braucht man höchstens eine Stunde für.
Es ist relativ klein. Aber es ist sehr schön gemacht,
finde ich. Genau, die haben mittlerweile auch Audioguides, auch eins auf Deutsch. Ja. Und das ist toll, weil es die ganze Region zusammenbringt und einem nochmal sehr bewusst macht, wie das alles zusammenhing mit Mississippi, mit dem Blues. Ich meine, die Beale Street ist die Heimat des Blues, offiziell vom US-Kongress in den 70ern so ernannt. Aber der Blues ist im Mississippi-Delta geboren. Ne? Also das Delta liegt direkt südlich von Memphis und damals wanderte das dann Anfang des 20. Jahrhunderts dann irgendwann alles hoch in die Stadt und da hat es halt in Memphis seine Heimat gefunden. Ne? Und das erzählt das alles nochmal sehr schön, erzählt dann auch nochmal das, was ich gerade zu Stax erzählt hatte und so. Also man bekommt ja, so diese gelebte Geschichte, die man halt überall noch anfassen kann und schmecken kann in Memphis irgendwie und hören kann natürlich, die bekommt man da nochmal ein bisschen aufgearbeitet.
Und dann sind wir schon bei gelebter Geschichte und beim sehr traurigen Kapitel, aber auch gleichzeitig ein sehr spannenden Kapitel der Geschichte, nämlich die Bürgerrechtsbewegung. Und auch da ist Memphis ja also ein Stopp auf einer Reise, den man absolut nicht verpassen dürfte.
Definitiv, ja.
Und da gibt es ja ein Museum. Es ist ein Museum, aber es ist eigentlich ein Motel.
Ganz genau. Und das ist das National Civil Rights Museum in Memphis, direkt neben dem Lorraine Motel entstanden. Und da ist halt was ganz Wichtiges passiert in dieser Bewegung, aber auch was sehr Trauriges. 1968 wurde Martin Luther King dort auf dem Balkon erschossen.
Und das Faszinierende ist dort ja tatsächlich, dass man auf dieser Führung, dass das Museum, die in der Regel auch von jungen Farbigen, die sehr engagiert sind, sehr kundig sind, durchgeführt wird, dass man am Ende tatsächlich in dem Zimmer, ich glaube sogar auf dem Balkon steht, wo Martin Luther King erschossen wurde.
Ganz genau, ja. Und man geht dann an diesen Motelzimmern vorbei, die er und seine Entourage hatten. Mhm. Und das ist halt so dargestellt, wie das halt war, kurz bevor er hat halt morgens dann noch ganz normal gefrühstückt. Ne? Also das ist das. Ja, und da hört dann auch das Museum auf. Also damit hört die Geschichte auf, die in Memphis erzählt wird. Ja. Weil wir haben ja in den Südstaaten sehr viele Civil Rights Museen. Und alle von denen erzählen halt die Geschichte aus einer anderen Perspektive. Ist immer die gleiche Geschichte, aber in Mississippi konzentriert es sich auf den Staat, in Louisiana auf ihren. Und in Memphis ist das Museum so aufgebaut, dass es wirklich vom Beginn der Sklaverei bis zum Tod von Martin Luther King, also 1968, erzählt. Mhm. Und auch das hat man nicht in allen der Museen. Und das ist auch das, was so interessant ist, dass man wirklich nochmal sich sehr bewusst macht, wie viele Jahrhunderte diese Sklaverei tatsächlich stattgefunden hat und wie viele Menschen da verkauft und verschleppt wurden. Und man kann das Museum auch ohne Führung machen. Also man kann da einfach selber durchgehen. Ich würde da immer 2 Stunden für einplanen, das ist doch recht groß. Aber ich möchte den Leuten auch gerne die Angst davon nehmen. Also man muss nicht die Sorge haben, ein Museum und da muss ich so viel lesen. Und Das ist es nicht.
Nein, ne? Es ist ja wahnsinnig authentisch gestaltet und es ist wahnsinnig anschaulich gestaltet. Also du hast da deinen Bus stehen, hier Busboykott. Du hast wirklich immer wieder Szenarien dort aufgebaut, die man aus der Bürgerrechtsgeschichte kennt, mit dem Sitzstreik am Counter und so weiter. Und ich fand es auch wahnsinnig interessant. Du kannst also 2 Stunden ist wirklich absolutes Mindestmaß und da kommt nicht an einer einzigen Stelle Langeweile auf. Und dann eben dieses in Anführungszeichen Finale, das ja einen wirklich auch persönlich anrührt, dass man in diesem so historischen Ort steht und der ist im Grunde so erhalten geblieben im Lorraine Motel, wie damals, als Martin Luther King erschossen wurde. Das ist genau. Absolut ein finde ich auch eine sehr authentische und ein sehr emotionales Erlebnis, hatte ich immer das Gefühl.
So. Ja, absolut. Also das, ich glaube, absolut. Ich war da schon oft auch mit Gruppen, die danach auch erstmal durchatmen mussten oder denen auch einfach nochmal bewusst geworden ist, wie viel da passiert ist an dem Ort, wo sie jetzt gerade sind. Ja. Und auch wenn man es dann gerade in die Gegenwart katapultiert und damit in Verbindung bringt.
Ja. Stichwort Black Lives Matter. Ja. Und du sagtest vorhin gerade, das Museum endet quasi mit dem Tod von Martin Luther King. Aber die Bürgerrechtsgeschichte ist damit natürlich nicht geendet. Genau. Und auch diesen Bezug, gerade wenn man die Gelegenheit hat, dort mit Guides zu sprechen, mit Menschen, die im Museum arbeiten, die bringen das auch, finde ich, immer sehr schön rüber, dass man wirklich sagt, okay, das Ganze, das ist nicht verstaubte Geschichte, das ist wirklich etwas, was die amerikanische Gesellschaft heutzutage immer noch sehr stark bewegt.
Ja, das, immer noch und immer wieder. Immer wieder in Wellen sich doch dann nochmal wieder neu freikämpfen
muss. Ja, auch. Absolut.
Ja, genau. Ja, absolut.
Gibt es noch weitere Orte geschichtlicher Art, die man in Memphis gesehen haben sollte? Ich meine, das ist natürlich das absolute Icon, das ist das absolute Highlight.
Klar, absolut. Mhm. Es gibt da noch Slave Haven, heißt das.
Da war ich auch, ja, stimmt, richtig.
Slave Haven war auch Teil der Bürgerrechtsgeschichte, aber vor allem auch noch einer älteren Geschichte. Es war nämlich auf der Underground Railroad und das Haus besucht man halt und sieht dann mal so ein sogenanntes Safe House, wie das halt dann war, wo entlaufene Sklaven, flüchtende Sklaven unterkamen und sich versteckten, bis sie dann weiter Richtung Norden flüchten konnten.
Denn das steckt hinter der Underground Railroad. Es ist keine Eisenbahnverbindung, sondern es ist quasi dieses Fluchtsystem, dieses Fluchtnetzwerk, was gebildet wurde, um Sklaven die Flucht in den Norden zu ermöglichen.
Ja.
Und das wird dort thematisiert, auch sehr völlig anders als das National Civil Rights Museum. Sehr klein, ein kleines Holzhaus im Grunde, aber auch sehr authentisch und auch sehr anrührend, das da mitzubekommen.
Ne? Ja.
Lohnt sich also auf jeden Fall. Jeder, der geschichtsinteressiert ist, der sollte da auf jeden Fall hin.
It is a museum where you can learn the history of slavery right here in Memphis, the things that transpired and how brave the enslaved Africans were, the ingenious methods that they used in developing codes, secrets, so that they could communicate and find their way to freedom.
Ja, finde ich auch. Und auch das ist wieder was man, wo man jetzt nicht so viel Zeit für einplanen muss.
Ja, ne? Also knappe Stunde maximal.
Genau, ja. Genau. Aber eine sehr bewegende Stunde und etwas, was einem nochmal die USA ein bisschen näher bringt. Mhm. Ich finde, das ist sowieso in den Südstaaten immer das, wenn Leute so USA verliebt sind, aber noch nie in den Südstaaten waren. Ne? Das, ich sag dann immer, wenn du da hinfährst, dann verstehst du so viel auch über andere Staaten, auch über Kalifornien und New York und Florida. Du verstehst so viel über die amerikanische Gesellschaft und die Geschichte, die einfach auch halt sehr viel da in den Südstaaten stattgefunden hat.
Absolut.
Ja. Du warst ja auch schon oft in den Südstaaten. Also
ja, ich kann das wirklich bestätigen, ganz genau.
Ja.
So, jetzt habe ich ganz viel Musik erlebt. Ich habe mich mit der Bürgerrechtsbewegung befasst und habe also auch gemerkt, was das alles ausmacht für die amerikanische Gesellschaft.
Gibt es sonst noch was du für Memphis empfehlen würdest?
Ach, ganz viel.
Ja, okay, dann leg mal los.
Also wichtig ist natürlich auch die Kulinarik. Das darf man ja immer nicht ausklammern. In den Südstaaten sowieso nicht, weil Essen ist Teil der Kultur und ist ganz wichtig. Am liebsten frittiert, das ist auch klar. Am liebsten fleischlastig, das
Barbecue,
ist auch klar.
Ganz groß.
Ganz genau. Aber ich möchte es, das darf nicht vergessen werden, dass Memphis ist aber auch eine Großstadt und entwickelt sich mittlerweile auch dahin, dass es auch was für Veganer gibt und auch was für Menschen, die gerne Gemüse essen oder was nicht frittiert.
Ja, die Food-Szene in Memphis hat sich wahnsinnig entwickelt.
Hat sich auch wahnsinnig verändert und wahnsinnig entwickelt, aber nichtsdestotrotz sind so ein paar ikonische Restaurants immer noch wichtig. Da gehört als allererstes das Arcade-Restaurant zu. Das ist das älteste Restaurant in Memphis und hatte auch immer einen sehr berühmten Musiker, der da seine, ich sag's immer falsch, aber seine Peanut Butter Banana Sandwiches.
Wenn das jetzt mal ein Elvis ist, oder?
Ja, wer sonst? Das hat sich ja schon für mich, das dreht sich der Magen um. Aber er hat's geliebt und er ist dann immer aber durch die Hintertür rein und hatte dann aber, also das ist so ein typisches amerikanisches Diner. Und hatte dann da seine eigene Booth, wo auch jetzt sein Bild hängt, und hat dann da immer gesessen.
Ja, aber man kann da auch wirklich das Soul Food, kann man doch wirklich gut essen.
Ja.
Also man muss kein Fan von Peanut Butter Banana Sandwich sein.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Gibt es, aber überhaupt nicht. Ich finde die Süßkartoffel-Pancakes da ganz toll. Ja. Überhaupt, ich finde es ein tolles Frühstücksrestaurant auch, wenn man so ein richtig schönes amerikanisches Frühstück haben möchte. Dann sieht man da auch immer ganz viel so Memphis-Polizei, Police-Officers, die dann da auch sitzen und ihren Kaffee morgens trinken. Also es halt ist trotzdem sehr authentisch, obwohl es so berühmt ist. Ja. Ne? Und ich finde da, das Schöne an Memphis ist, dass man wirklich einen Tag auch komplett ohne Auto machen kann, wenn man sich downtown aufhält. Und das ist für den ersten Tag oder den zweiten Tag, je nachdem, aber den Tag, den man zu Fuß Memphis erkundet, ist das ein toller Anfang. Und danach kann man dann zum Beispiel ins Civil Rights Museum gehen, was direkt 5 Minuten davon entfernt liegt. Da neben dem Civil Rights Museum ist auch das Central Barbecue, das ein ganz tolles Barbecue hat. Jetzt darf man nicht vergessen, für uns Deutsche ist ja Barbecue immer Grill, so das Synonym für Grillen. Ne? Aber in den USA ist Barbecue bedeutet nicht Grillen. Sondern es ist die Zubereitung des Fleisches, wie das Fleisch zubereitet ist.
Ja.
Und das andere ganz berühmte Restaurant ist das Charlie Burgers Rendezvous. Das liegt direkt gegenüber vom berühmten Peabody Hotel und in so einer Hintergasse, würde ich fast sagen. Liegt zwischen 2 ganz neuen Hotels. Aber da geht man in so eine Hintergasse rein, dass man denkt, wo gehe ich denn jetzt hin? Und da ist das dann, da geht man so ein bisschen in den Keller rein. Und da ist dieses Restaurant, was halt unglaublich berühmt für sein Barbecue ist.
Toll. Das Peabody Hotel, da gab es eine Geschichte dazu. Gibt es das immer noch, dass die, erzähl das mal mit den Enten.
Das gibt es immer noch, ja. Ja, genau. Das Peabody Hotel hat die Enten. Also das Peabody Hotel ist das Grand Hotel der Südstaaten.
Ja.
Ist auch wirklich ein schönes Hotel, hat eine ganz tolle Lobby, so wirklich, so im alten Stil, auch so mit Holzvertäfelung und so. Interessanterweise sind die Zimmer aber sehr modern renoviert und also wenn man sich was gönnen möchte, dann kann man das ruhig da machen.
Aber jetzt kommen die berühmtesten Gäste.
Aber die berühmtesten Gäste, genau so ist es, das sind die Enten. Und das ist durch irgendeine Wette entstanden von dem Hotelbesitzer und einem Freund von ihm. Und jedenfalls hat sich das so entwickelt, dass es einen Duckmaster gibt, der sieht aus wie ein Zirkusdirektor gekleidet. Und der führt jeden Morgen, jeden Vormittag um 11 Uhr eine Schar Enten, ich weiß nicht, sind 5 oder 6 vielleicht, durch die Aufzüge runter in die Lobby über einen roten Teppich. Und dann watscheln die in den Springbrunnen, der in der Mitte der Lobby und auch der Lobbybar ist. Da schwimmen die den ganzen Tag rum. Und abends um 5 werden sie wieder, ist wieder der berühmte Duck March und dann geht es wieder zurück über den Aufzug hoch in ihr Penthouse und die haben tatsächlich oben sehr gutes Leben in einem Penthouse, wo sie dann wohnen.
Und das kann man eben erleben, auch ohne dass man dort Gast ist im Hotel. Genau. Geht man zur entsprechenden Zeit hin und schaut sich das an. Und das ist wirklich ein echtes Spektakel, muss ich sagen.
Es ist auch, es ist 365 Tage im Jahr und es ist zweimal am Tag voll. Die Lobby ist zweimal am Tag komplett voll. Man sollte auch wirklich eine halbe Stunde vorher da sein, damit man überhaupt irgendwas sieht. Ich empfehle immer, es am besten am Nachmittag zu machen. Dann kann man sich da vielleicht eine Stunde vorher hingehen, sich hinsetzen, einen Cocktail trinken oder einen Kaffee trinken und sich dann diese Enten angucken. Also ja, das ist ein Highlight. Dieser Duckmaster, ich glaube, der erste war irgendwie auch 50 Jahre in seinem Job. Also das ist auch so ein Ehrenberuf so ein bisschen. Und ich möchte auch da gerne beruhigen. Also die Enten werden immer wieder ausgetauscht alle paar Monate und landen nicht auf der Speisekarte, sondern gehen zurück auf die Farm, wo sie hergekommen
sind. Dies für unsere Tierfreude, genau.
Und es gibt tatsächlich auch keine Ente auf der Speisekarte in Peabody. Das wird es auch nie geben.
Das finde ich sehr geschmackvoll. Das ist das, gut. Das,
alles andere wäre komisch.
Sehr, sehr diplomatisch, sehr, sehr schön. Ja, ich bin jetzt gerade vor meinem geistigen Auge, bin ich dabei, den Tageskalender, das Tagesprogramm zusammenzustellen. Wir hatten vom Frühstück im Arcade über die Museen, Musik. Ich habe jetzt Kaffee getrunken im Peabody, bin abends vielleicht zum Barbecue gewesen. So langsam hat sich das Mosaik gefüllt. Gibt es noch irgendwas, was jetzt in so zwei volle Tage, da hängt dann vielleicht ja noch vor hinten und vorne ein halber Tag dran, was da irgendwie noch reingehört aus deiner Sicht, wo du sagst, das sollte vielleicht ein Tipp von dir, irgendwas, wo du sagst, das sollte auf jeden Fall dazu.
Ja, also A ist mein Tipp, dass wenn man den zweiten Tag dann vormittags Graceland macht und nachmittags vielleicht die Musikstudios, da braucht man ein Auto für.
Ja.
Weil die sind verteilt in dem Großraum Memphis und das kann man nicht zu Fuß machen. Das sollte man mit dem Auto machen. Und da würde ich dann auch empfehlen, den Abend oder den Nachmittag, späten Nachmittag und Abend dann zum Beispiel am Overton Square zu verbringen, um dann einfach auch nochmal so ein bisschen ein Gegengewicht zu Downtown Memphis zu haben und nochmal was anderes zu sehen. Und den Tag, den man Downtown zu Fuß verbringt, überhaupt das ganze Viertel South of Beale, wo auch das Arcade liegt und das Civil Rights Museum, das ist in den letzten Jahren sehr gentrifiziert worden. Das ist mittlerweile, also als ich das erste Mal 2011 da war, war da nichts. Da waren genau diese zwei ikonischen Sachen. Mittlerweile gibt es verschiedenste Hotels, tolle Design-Hotels, das Central Station Hotel ist neu vor ein paar Jahren restauriert worden. Das ist wirklich da, wo der Bahnhof war. Das ist jetzt ein Hotel. Es gibt das Arrive Hotel, da ist die Lobby eigentlich wie ein Wohnzimmer. Kann man auch einen Kaffee trinken. Das sieht wirklich aus wie ein Wohnzimmer. Es gibt alles Mögliche, ne? Galerien, Kunst war natürlich groß. Es gibt auch eine Distillerie, weil Tennessee ist ja auch für Whisky bekannt. Also die South of Beale, die kann man auch so ein bisschen flanieren. Es gibt ein ganz tolles Wandgemälde, was zum Civil Rights Thema passt, wo I am a man Schilder, also Menschen mit I am a man Schilder drauf sind, was Teil von dieser Geschichte mit Martin Luther King, warum er überhaupt in Memphis war damals, ist. Ja, und dann, was man auch noch machen kann, neben dann der Beale Street, dem Peabody Hotel, ist das Flussufer sozusagen. Ganz neu eröffnet, modernisiert, verändert und jetzt gerade eröffnet ist der Tom Lee Park. Das ist also der Park, der direkt am Mississippi Flussufer ist, der natürlich dann auch zum Flanieren da einlädt. Und was wir dann auch da unten am Flussufer haben, ist die Memphis Pyramid. Und das ist nochmal so ein kleiner Geheimtipp von mir, die Memphis Pyramide. Warum überhaupt? Also es ist eine riesige Glaspyramide. Und De Soto, der Pionier, der Memphis gegründet hat im Prinzip, als der an den Mississippi kam und Memphis gründete, hat ihn das so sehr an den Nil in Ägypten erinnert, dass er diese Stadt Memphis nach der ersten Stadt in Ägypten genannt.
Ah, okay.
Und deswegen gab es dann irgendwann ein verrücktes Bauprojekt und das war eine riesige Glaspyramide. Sie dachten erst, dass sie da eine Sport- und Musikarena drin eröffnen. Das hat aber nicht geklappt, weil man irgendwann verstanden hat, dass Klang in so einer Pyramide nicht so schön ist. Und dann hat das ganze Jahr viele Jahre brachgelegen und leer gestanden. Und dann hat ein Bass Pro Shop da drin eröffnet.
Ja, genau. Jetzt wo du
es
sagst.
Und Bass Pro ist für alle, die es nicht wissen, ist so ein riesiges Outdoor-Geschäft, aber eine Kette in den USA. Und jetzt ist in dieser Pyramide halt dieses riesige Geschäft drin. Das heißt, da stehen künstliche Zypressen, da sind künstliche Seen angelegt. Es ist eine Lodge gebaut in dieser Pyramide. Und es gibt den längsten freistehenden Aufzug in den USA in dieser Pyramide. Und dann kommt man oben auf eine Aussichtsplattform. Da ist auch eine Bar und ein Restaurant. Und das ist auch so ein bisschen mein Tipp, das zu machen, um dann da vielleicht sogar einen Sundowner zu nehmen abends, weil man von da aus eine fantastische Sicht hat über den Fluss Mississippi, über Memphis und auch über die M-Brücke. Weil die Brücke, die rüber nach Arkansas führt, ist bis zur Mitte, hat die diese typischen Streben. Das sieht dann aus wie ein M. Und dann die Arkansas-Seite hat kein Dach sozusagen. Ja.
Ja, toll. Das ist ein toller Tipp. Also das wusste ich nicht. Ich glaube, ich habe sie mal gesehen, aber ich habe sie nie besichtigt, die Pyramide. Das ist ja. Und es gibt dann natürlich auch noch einen schönen Überblick, sagtest du. Also der Sundowner einerseits, andererseits so ein bisschen Überblick, wo bin ich jetzt hier in Memphis? Damit wären wir schon fast beim praktischen Tipp. Kombinieren kann ich Memphis im Prinzip ja mit allen anderen Südstaaten, oder? Wie würdest du, so eine Rundreise würde man wahrscheinlich mit
darf bei keiner Südstaatenreise fehlen, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Also man kann es fantastisch kombinieren, natürlich gerade auch mit den Musikstädten Nashville und New Orleans. Ist auch wichtig, mit Mississippi zu kombinieren, weil es geschichtlich einfach so zusammenpasst, aber auch mit Alabama zum Beispiel. Gerade diese vier Staaten sind halt toll in der Kombination, weil sie geschichtlich von der Musikgeschichte her und auch von der Kultur, von der Essenskultur und so extrem gut alles zusammenpasst. Ne? Also mein Tipp ist immer, also ja, es kommt drauf an, was man macht, wie viel Zeit man hat. Man kann super gut es kombinieren, wenn man in New Orleans startet, über Mississippi nach Memphis und dann über Nashville wieder durch Alabama runter nach New Orleans. Man kann aber auch, wenn man vielleicht nur Tennessee macht, es inkludieren oder auch es verkürzen.
Ja. Also Hauptsache man plant drei
Hauptsache
Nächte.
Hauptsache man plant drei Nächte.
Das ist schon mal wichtig.
Ja, das ist tatsächlich, um das noch zu sagen, das ist bei den Südstaatenreisen, muss man, finde ich, immer bedenken, in den Südstaaten hat man an jeder Ecke was, oder?
Absolut.
Ja. Da fährt man halt nicht irgendwie 5 Stunden über tolle Straßen auch, hat dann etwas, wo man mehrere Tage verbringt, sondern man hat halt wirklich an jeder Straßenecke irgendwas und oft braucht man nur eine Stunde bis zum nächsten, wo man entweder was essen kann, was trinken kann, was besichtigen kann oder was erleben kann. Ne? Und deswegen finde ich, für eine Südstaaten-Rundfahrt ist immer ganz wichtig, genug Zeit einzuplanen, beziehungsweise nicht zu viel Strecke einzuplanen.
Ja.
Lieber weniger, weil für New Orleans braucht man auch wahrscheinlich eher 4 Nächte und für Nashville braucht man auch mindestens 2 Nächte. Ne? Also du kannst, dann hat man ja schon seine 10 Tage absolut, voll und dann hat man noch nichts von dazwischen gesehen und da ist auch noch ganz viel.
Ja.
Also da sollte man wirklich genug Zeit für einen planen.
Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben, was ganz wichtig ist jetzt in Bezug auf Memphis?
Wahrscheinlich, aber
wie fliege ich hin? Memphis ist, glaube ich, hat keinen Flug aus Europa. Das heißt, ich fliege wahrscheinlich nach Atlanta beispielsweise mit Umsteigeflug und überhaupt einen der größten US-Flughäfen und steige dann um. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, ne?
Genau, also man kann natürlich überall an der Ostküste umsteigen und von da aus nach Memphis direkt reinfliegen. Mhm. Wie gesagt, oft ist es ja Teil einer Südstaatenreise, wo ich dann ich persönlich nicht empfehle, eine große zu machen, also sprich Atlanta in 2 Wochen, dann kann man es fast auch sein lassen, weil man einfach nicht die Chance hat, alles zu sehen. auch gut kombinierbar zum Beispiel ist, entweder, was ich gerade eben sagte, New Orleans oder New Orleans Nashville. Beide werden auch von der BA aus London direkt angeflogen, aber natürlich kann man auch umsteigen, überall hin, in die Südstaaten.
Also auf jeden Fall ein Plädoyer zur Entschleunigung, ja. Ein Plädoyer, sich Zeit zu lassen. Und wir merken uns auf jeden Fall, 3 Nächte in Memphis sind quasi das Minimum. Da können wir die 2 vollen Tage wirklich sinnvoll füllen und haben da ein tolles urbanes Erlebnis mit Musik, mit Bürgerrechtsbewegung, mit Food und mit ganz viel urbanem Erlebnis. Julia Hüding, ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und ich glaube unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Das war der Meine Reise USA Podcast, alle 14 Tage neu. Und wir hoffen, dass ihr euch wieder einklingt und zuhört. Tschüss.